Ich habe mir vorgenommen für diesen Sommer, dass wir einfach verschiedene Themen uns ein wenig anschauen und wie wir konkret mit verschiedenen Situationen umgehen. Und da wollte ich auch über die Einflüsse reden, weil was wir in uns aufnehmen, beeinflusst uns. Und einfach ein Bild dazu ist. Ja, hier, das ist Fluss in Amerika, ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Das ist einmal der Mississippi, das ist der blaue, und der Missouri, das ist der braune. Und der Missouri fließt in den Mississippi rein und das ist quasi, er fließt jetzt nach unten, ne? Und oben sieht es noch schön blau aus. Und du kannst dir vorstellen, also sind bekannt dafür, dass es eine Weile noch getrennt bleibt, aber irgendwann merkt man doch den Einfluss der braunen Brühe, die sich dann in den Mississippi ergießt und dann natürlich auch zur Färbung entsprechend beiträgt. Wovon wirst du am meisten beeinflusst? Und welchen Einfluss hinterlässt du auf andere? Und habe das einfach mal so gegliedert, dass wir einmal auf die negative Seite schauen, dass wir die negativen Einflüsse vermeiden, dann dass wir positive Einflüsse aufnehmen und dann auch, welchen Ausfluss quasi haben wir, was sind die Ergebnisse von uns. Lass uns mit den schlechten Einflüssen anfangen. Wir werden von unserer Umgebung geprägt, ob wir es jetzt wollen oder nicht. Einige Einflüsse sind einfach unumgänglich. Das Wetter beeinflusst uns und das ist so. Unsere Zeitepoche beeinflusst schon alleine, wie wir zum Gottesdienst kommen, dass wir nicht lauter Pferde im Hof stehen haben, sondern dass wir zum Großteil mit Autos oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Einfach die Zeitepoche beeinflusst unser Leben. Andere Faktoren können wir entscheiden. Freunde, Medien, was wir aufnehmen in uns. Und wir wollen zuerst auf die Einflüsse schauen, die wir zumindest zu einem gewissen Grade kontrollieren können. Denn Gott warnt uns, wie wichtig das ist. Unter anderem 1. Korinther 15, 33, wo steht: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und dabei meint er nicht nur die Sitten in dem Sinne von, wie esse ich oder wie kleide ich mich, wie benehme ich mich, sondern unser ganzes Wesen, unseren ganzen Charakter. Und wir haben das in der Lesung eben schon gehört, dass Gott ganz besonders Israel vor der Landeinnahme gewarnt und hat gesagt: Pass auf, ihr kommt in ein Land, das geprägt ist von Gottlosigkeit. Und ich gebe euch genau aus diesem Grund dieses Land, weil ich diese Menschen, die bisher dort gewohnt haben, bestrafen werde. Und ich weiß, das ist häufig Diskussionsgrundlage zu sagen: Ja, wie kann Gott das zulassen? Aber er sagt vorher noch: Ich gebe euch das Land nicht früher, weil ihre Gottlosigkeit noch nicht zu dem Ausmaß ist, dass ich sie so bestrafen werde. Aber zu dem Zeitpunkt werde ich euch das Land geben, weil es so gottlos ist. Und er warnt sie davor und sagt: Bitte haltet euch getrennt davon. Lernt nicht von denen. Macht es nicht so. Ja, wir kennen das Sprichwort: Wenn du in Rom bist, mach's wie die Römer sind. Er sagte: Wenn ihr in das Land Israel kommt, mach es nicht so wie die Völker, die vorher dort waren. Passt euch nicht einfach der Kultur an, weil nicht alles, was in einer Kultur ist, ist neutral und nicht alles, was in einer Kultur ist, ist gut. Und deswegen gibt er diese Warnung. Wenn du mitlesen möchtest, ich lese einmal, was daraus geworden ist, aus Richter Kapitel 2. Das ist kurz nachdem sie dann das Land eingenommen haben. Die Landeinnahme wird in Josua berichtet. Also du hast die fünf Bücher Mose, dann hast du Josua und dann kommt Richter. Und dort steht schon ziemlich am Anfang in Kapitel 2, in den Versen 2 und 3, folgendes: Ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich euch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seite werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Er sagt, ich habe euch gewarnt, haltet euch davon fern. Und schon, keine Ahnung, 100 Jahre nach der Landeinnahme ist das nicht der Fall. Ihr habt euch schon vermischt. Und er sagt, als Konsequenz werden sie euch negativ beeinflussen. Und wir denken manchmal so, naja, das wird bei mir schon keinen Einfluss haben. Ich bin stark genug. Und Gott warnt immer wieder und sagt, sei vorsichtig, überschätz dich nicht. König Salomo hat sehr viel Weisheit geschrieben, hat Sprüche geschrieben, hat Prediger geschrieben und hat immer wieder seinen Sohn ermahnt und sagt, mein Sohn, ich ermahne dich, halte dich an meine Weisheit, höre auf meine Worte. Aber über ihn selber wird gesagt in 1. Könige 11, Vers 4, seine Frauen bewegten sein Herz weg von dem Herrn und er fing an, anderen Göttern zu dienen. Ja? Er konnte das vielleicht am Anfang rechtfertigen und sagen, naja, das ist gar nicht so gemeint, aber das sind politische Allianzen. Wir finden immer Ausreden, um das zu tun, was wir tun wollen. Und Gott warnt und sagt, pass auf diese Einflüsse, die du zulässt, weil sie werden einen Einfluss auf dich haben. Wir sollen nicht denken, mir passiert das nicht. Ich bin stark genug. Und Krankheitserreger sind vielleicht ein gutes Bild dafür. Weil das funktioniert immer nur in eine Richtung. Ja? Es gibt keine Gesundheitserreger. Dass du einfach sagst, ich habe genug Gesundheitserreger in mir und ich gehe dann einfach an den Kranken vorbei und die werden alle gesund. Sondern es funktioniert nur andersrum. Die Krankheitserreger gehen über auf den gesunden Menschen und selbst der Stärkste kann von kleinen Mikroorganismen, die du noch nicht mal ohne Mikroskop sehen kannst, völlig schwach werden. Und Gott sagt, passt auf die kleinen Dinge. Die siehst du vielleicht gar nicht oder du nimmst sie nicht so ernst, sagst, das ist doch nur so ein kleines Würmchen. Ja, aber das kleine Würmchen hat große Auswirkungen. Und deswegen warnt er und sagt, nimm dieses zu Herzen. Sollen wir also in einer christlichen Blase bleiben? Und selbst die bewahrt nicht vor schlechten Einflüssen. Wenn du mitschauen möchtest, 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Dort schreibt Paulus an die Thessalonicher, deswegen heißt der Brief so. Und die sind noch gar nicht so lange im Glauben. Und er sagt ihnen, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Er sagt, wenn jemand auch Christ ist, aber nicht nach dem lebt, Entschuldigung, nicht nach dem lebt, was der Herr uns aufgetragen hat, dann pass auf, auch diese Person kann dich negativ beeinflussen. Nun, das sollte nicht dazu führen, zu sagen, naja, dann ziehe ich mich lieber komplett zurück und habe gar keine Gemeinschaft mit irgendwem, weil alles könnte ja irgendwie gefährlich sein. Denn er warnt auch, eine Isolation hilft ja nicht, wenn du selber schon einen Krankheitserreger in dir trägst. Ja? Also man kann versuchen, sich zu schützen, wenn man sagt, naja, die anderen sind krank, ich bin gesund, ich will mich nicht anstecken lassen. Aber wenn du die gleiche Krankheit hast, dann hilft es dir auch nicht, von den anderen fernzuhalten. Und die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 1, wo das Problem liegt. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Er sagt, das Problem ist gar nicht so sehr da draußen, sondern das Problem ist hier drin. Gott sieht das Problem nicht in der bösen Gesellschaft, sondern in unserem bösen Herzen. Ja? Und deswegen, ja, wir sollen aufpassen auf die Einflüsse, die von außen auf uns zukommen, aber gleichzeitig bringt es auch nichts, uns zu isolieren, weil du isolierst dich mit der eigenen sündigen Natur. Deswegen haben auch Klöster und ähnliche Einrichtungen nie funktioniert. Weil die Sünder haben sich mit ihrer Sünde eingesperrt. Ja, und von daher wird das auch nichts. Gleichzeitig sollen wir den Einfluss bis zum gewissen Grade eindämmen, damit wir feststehen können. Ein wunderbares Beispiel, was wir in der Schrift haben, ist das von von Esther, kennen Sie dann anschließend als die Königin. Aber bevor sie Königin wurde, war sie mit ihrer Familie und ihre Eltern waren gestorben und Mordecai hat sie großgezogen. Und er hat ihr eingetrichtert, was ihre Identität ist und gesagt, pass auf, du kannst nicht alles mitmachen, was die da draußen machen. Ja? Du musst wissen, wer du bist. Und das ist das beste Gegenmittel. Die Frage für uns heutzutage bleibt, wie sieht das aus in einer Zeit von öffentlichen Schulen und sozialen Medien? Du kannst das nachschauen, mit der dicksten Konkordanz wirst du öffentliche Schulen und soziale Medien nicht in der Schrift finden. Heißt das, steht nicht drin, also hat Gott keine Meinung dazu, also kann ich machen, was ich will? Nein, denn Gott gibt uns Prinzipien an die Hand, die auch auf diese, unsere heutige Situation anwendbar sind. Zum Beispiel sagt er in Sprüche 1, Vers 10, auch von Salomo geschrieben, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Ja, wenn sie dich versuchen, wegzubringen von dem Weg mit dem Herrn, wenn sie sagen, ach komm, das macht doch heutzutage jeder. Schau dir mal, dankeschön, meinen Instagram-Account an. Schau dir meine Snapchats und was es sonst noch alles gibt. Ihr müsst die Kinder fragen, die können euch sagen, wie die anderen Programme alle heißen. Ja, du brauchst doch auch sowas. Wenn Sünder dich locken, folge ihnen nicht. Hey? Heißt das, das ist verdammt? Habe ich nicht gesagt. Aber es heißt, wir müssen aufpassen auf die Einflüsse, die wir zulassen. Die gelten auch für diese Regel. Jesus hat seine Jünger gewarnt und sagt, passt auf den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Nun, was war so das Gefährliche daran? Und als die Jünger das zuerst gesagt haben, haben sie gedacht, oder das sagt er bestimmt, weil wir Brot vergessen haben. Und Jesus sagt so, ich habe gerade 5.000 gespeist, 4.000 gespeist. Schnallt ihr das nicht? Mir geht es nicht um die Brote. Mir geht es auch nicht, dass ihr keine Brote von den Pharisäern oder Sadduzäern kauft. Weil das Brot ist nicht beeinflusst. Mir geht es um die Lehre. Pass auf, dass du dich nicht anstecken lässt von ihrem Verhalten, von ihren Erklärungen, von ihrem Wesen. Ja. Weil wie Sauerteig sich verbreitet, wenn man den verbindet, und zu sagen, ja, pass auf, dass wir nicht Sauerteig aufnehmen, weil ein kleines bisschen davon in dem Teig vermehrt sich durch das Ganze. Wir können das nicht isolieren und sagen, naja, das ist nur mein Medienkonsum. Das hat keine Auswirkung auf den Rest meines Lebens. Natürlich hat es das. Auf unsere Gedanken, auf unsere Worte, auf unsere Handlung. Ja, deswegen warnt er davor. Aber was wir auch erkennen sollen, ist Folgendes. Regeln retten nicht, aber Regeln bewahren vor Unfällen. Ich will daraus kein Gesetz machen, weil Gott das nicht gemacht hat. Er hat uns keine Liste erstellt, zu sagen, okay, pass auf, diese Filme sind okay, diese sind nicht okay. Eine weiße Liste und eine schwarze Liste. Er hat auch keine Musikplaylist gesagt und sagte, das ist die akzeptierte Liste und das ist die inakzeptable Liste. Aber er hat uns sein Wort gegeben. Und deswegen ist meine Absicht nicht zu sagen, okay, pass auf, wir brauchen jetzt eine Liste. Nee, wir brauchen keine Liste, Gott hat uns keine Liste gegeben. Aber was wir brauchen, ist, dass wir die Regeln anwenden. Und deswegen ist so formuliert, Regeln machen uns nicht besser. Aber wenn wir keine Regeln im Verkehr hätten, gäbe es viel mehr Unfälle als mit Regeln. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch für uns Prinzipien haben, an die wir uns auch halten. Und deswegen ist meine Aufforderung schon, Anwendung zu machen. Was ist gesund für mich und was ist gesund für meine Familie? Beim Essen achten wir normalerweise ziemlich darauf. Ja, du sagst ja nicht zu sagen, naja, vom Mittagessen, soll ich nicht von reden, weil sonst knurrt bei jedem schon wieder der Magen. Aber ja, beim Essen, du sagst nicht zu sagen, naja, fast alle Zutaten waren okay, nur der Käse, der oben drauf war, der war verschimmelt. Aber 90% sind gut, also passt schon. Du sagst, nee, ich esse das Ganze nicht, weil da ist ja Schimmel drauf. Ja, naja, das Fleisch müsste eigentlich größtenteils noch gut sein, da waren ein paar Fliegen drauf, die haben ein bisschen was hinterlassen. So schlimm kann es nicht sein. Du wirst sagen, nee, das ist nicht gesund, das esse ich nicht. Machen wir das Gleiche bei der geistlichen Gesundheit. Oder sagen wir, ach, ein bisschen Schimmel ist schon okay, wird mir schon nichts anhaben. Ein paar Fliegen verderben das schon nicht, wird schon gehen. Du machst das nie bei deinem leiblichen Essen. Was ist die Nahrung, die wir geistlich zu uns nehmen? Und geistlich meine ich nicht nur, was über Gott geht, sondern was unser Leben beeinflusst. Was Freunde zu uns sagen, was Medien zu uns sagen, was wir in uns aufnehmen. Was macht dieses mit uns? Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten und wendet euch von ihnen ab. Wenn ich etwas erkenne und sage, das verführt mich zur Sünde, das verführt mich zu Gedanken, die nicht gut sind, das verführt mich zu Worten, die nicht erbaulich sind, das verführt mich, Falsches zu tun, die Sünde mehr zu lieben als den Herrn, wende dich davon ab. Ja, aber das ist überall, das läuft mit meinem Handy überall mit. Dann werd es los. Weil es ist besser, sich davon zu trennen, als dass die Krankheit mein Leben übernimmt. Du machst das mit Bakterien, du machst das mit dem Essen, mach es auch mit deiner geistlichen Gesundheit. Was können wir aber diesen Einflüssen, die ja überall gegenwärtig sind, was können wir dem entgegensetzen? Das wollen wir als Nächstes schauen. Setze dich guten Einflüssen aus. Der beste Schutz gegen die äußeren Einflüsse ist die innere Überzeugung. Eine feste Überzeugung zu sagen, ich weiß, was gut für mich ist und ich nehme dieses. Du kannst den Kindern noch so viel einreden, und das sage ich als Elternteil, noch so häufig sagen, zu viele Süßigkeiten sind nicht gut. Irgendwie ist die Gehirnfunktion noch nicht da, die sagt, stimmt Papa, gute Idee, ich esse lieber mein Gemüse. Wenn du einen Trick dafür hast, bitte sprich mit mir nach dem Gottesdienst. Ja, irgendwo, das macht nicht so richtig gut Klick. Sagen, oh ja, ich will, was wirklich gut für mich ist. Aber wenn etwas man für sich selber erkannt hat, zu sagen, ich mache das nicht nur, weil Mama und Papa das wollen, ich mache das nicht nur, weil meine Lehrer das von mir wollen, sondern ich mache das, weil ich weiß, das ist nicht gut für mich. Und ich möchte nicht diese Auswirkung haben. Ich will das Richtige tun. Dann habe ich die Festigkeit, die mir hilft, die mich nicht vollkommen macht, aber die der beste Schutz ist gegen die Versuchung von außen. Das kann man natürlich nicht erzwingen, aber man kann es zumindest fördern. Schau noch mal mit mir zu dem Buch Sprüche. Sprüche Kapitel 22. Und dort lese ich ab Vers 17. Sprüche 22, Vers 17. Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen. Richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute, gerade dich. Habe ich dir nicht 30 Sprüche aufgeschrieben mit Ratschlägen und Erkenntnis, um dich zu lehren, die Wahrheit zuverlässiger Worte, sodass du denen, die dich gesandt haben, zuverlässig Antwort geben kannst. Neige dein Ohr, höre dieses. Ich habe dir dieses geschrieben, gerade dich, es ist für dich, es ist um dich zu bewahren. Und dabei geht es nicht rein um geistliche Unterweisung, sondern auch um praktische Anleitung, um Vorbilder. Jüngerschaft besteht nicht nur in der Weitergabe von Wissen, sondern im Vorleben von Weisheit. Und das ist gerade das Problem der Sprüche. Oder besser gesagt, das Problem von Salomo. Weil wenn du von seinem Sohn liest, dann hat er Sprüche gelesen, wo immer wieder steht, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn höre, mein Sohn vermeide, mein Sohn achte. Aber er hat nicht danach gehandelt. Das Problem war nicht in der Anleitung, das Problem war in dem Vorbild. Salomo hat die Weisheit aufgeschrieben, aber nicht selber nach dieser Weisheit gelebt. Und deswegen ist Jüngerschaft nicht nur die Weitergabe von hier ist es, wie es richtig ist, sondern auch ein Vorleben, so sollte das aussehen. Das heißt, positive Einflüsse sind nicht einfach nur immer Leute, die auf den Rücken klopfen und sagen, gut so, alles in Ordnung, passt schon, sondern die auch mal korrigieren. Wir hatten eben schon von den negativen Einflüssen gesprochen. Heißt das dann, naja, um diese positiven Einflüsse zu haben, muss ich alles Negative irgendwie von mir fernhalten und jeden Kontakt mit der Welt vermeiden? Jesus sieht die Lösung nicht in der Isolation, sondern in der Heiligung. Schau mal bitte mit mir, Johannes Kapitel 17. Das ist, wo Jesus darüber redet. Er spricht zu seinen Jüngern, kurz vor seiner Kreuzigung. Und er betet für sie. Und das ist aufgeschrieben für uns in Johannes 17. Und ich lese ab Vers 15 bis Vers 19. Johannes 17, Verse 15 bis 19. Da betet Jesus zu seinem Vater und sagt, ich bitte nicht, dass du sie, gemeint sind seine Jünger, aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige für mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Ich weiß, was für eine Welt das ist. Ich weiß, was diese Welt mit mir machen wird. Sie wird mich kreuzigen. Aber ich bitte nicht, nimm du sie raus, damit ihm bloß nichts passiert, sondern ich schicke sie sogar hinein. Aber ich schicke sie hinein mit einem Schutzwall der Heiligung. Heilige du sie durch die Wahrheit, dann können sie den Einflüssen von außen widerstehen. Mache du sie fest. Heilige du sie durch dein Wort, damit sie diese Festigkeit haben, in dieser Gesellschaft zu leben und bestehen zu können. Was ist dann unser Auftrag gegenüber der Gesellschaft? Unser Auftrag ist nicht, die Gesellschaft zu verändern, sondern Nachfolger Christi zu machen. Nirgendwo steht drin, zu sagen, mache Deutschland zu einer christlichen Gesellschaft oder irgendein anderes Land. Was drin steht, ist, macht zu Jüngern. Das heißt, wir sollen uns nicht fernhalten von der Gesellschaft. Wir sollen auch nicht sagen, mein Ziel ist, sie zu verändern, sondern mein Ziel ist, sie zu Christus zu führen. Und er verändert von innen heraus. Er macht wirklich neu. Und Gott hat vorhergesagt, dass die Gesellschaft nicht besser wird. Aber er hat auch ein Gegenmittel dazu gegeben. 2. Timotheus Kapitel 3. Und die meisten sagen, ich weiß, was kommt. Weil fast immer, wenn 2. Timotheus 3 ist, zitieren wir die Verse 16 und 17. Das sind die letzten beiden in dem Kapitel. Ich will ein paar Verse zuvor schauen. 2. Timotheus 3, Vers 13. Nämlich bevor er dazu kommt und sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich und der Mann Gottes ist bereit zu jedem guten Werk ausgerüstet. Vorher sagt er, Vers 13, böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und dann kommt, weil du von Kindheit auf die Heiligen Schriften kennst. Er sagte, okay, ich kann dir sagen, die Gesellschaft wird nicht besser. Und da gibt es immer mehr Verführung. Und das wird einfach immer schlimmer. Aber du, ja, das war erstmal an Timotheus gerichtet, Aber ich glaube, das Aber-Du gilt auch heute. Er sagt, okay, die Gesellschaft ist das eine. Und ich kann mich beklagen, was es da heutzutage alles gibt und was es für Einflüsse gibt und was es für politische und gesellschaftliche Entscheidungen gibt. Stimmt, die sind nicht gut. Aber du. Du musst nicht mitmachen. Du musst nicht Teil davon sein. Und dann sagt Timotheus, ich weiß, das ist der Einfluss. Und so sehr wir manchmal frustriert sind mit Entscheidungen, die heutzutage getroffen werden, die römische Gesellschaft im ersten Jahrhundert war keine Verbesserung. Und er sagt, aber du, Timotheus, du weißt, was du gelernt hast. Bleibe in dem, das ist dein bester Schutz. Nicht sperr dich in dein Haus ein und geh nicht mehr auf die Straße, weil da draußen sind ja lauter Römer mit schlechten Einflüssen. Sondern er sagte, du bleibe in der Lehre, die ich dir weitergegeben habe. Weil das gibt dir Festigkeit und dann wird dich auch die römische Gesellschaft nicht mitreißen. Dazu gehört natürlich, dass man sich auch Zeit dafür nimmt, auch Zeit auf Gottes Wort zu hören. Viele von euch kennen die Geschichte von Martha und Maria. Und Martha ist sehr beschäftigt, hat viel zu tun, bereitet für Jesus und seine Jünger ein Mahl vor. Und Maria hilft erst ein bisschen und dann setzt sie sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und Martha schimpft und sagt, hey, da gibt es noch so viel zu tun. Und Jesus sagt, lass sie. Maria hat das gute Teil erwählt, das wird nicht von ihr genommen. Sie hat sich Zeit genommen. In all dem, was wir finden immer, Johannes, du hast es gestern gesagt, ne? Also wenn ich suche, es gibt noch viel zu tun. Wir finden immer was zu tun. Und das ist für alle von uns wahr. Es gibt immer Projekte, die wir machen könnten. Aber lassen wir uns von dem leiten, was wir noch alles machen könnten? Oder sagen wir, nee, ich nehme mir Zeit und ich setze mich zu Jesu Füßen. Und ich nehme mir Zeit und lasse mich ausrichten von ihm zu sagen, ja, bevor ich jetzt mir anschaue, was in der Nacht alles in der Welt passiert ist und was all meine Freunde, wo die gerade sind und was sie gepostet haben, was sie geschrieben haben und wem ich noch kommentieren könnte, ja, ich will zuerst beeinflusst sein von dir. Weil den besten Einfluss, den ich auf andere haben kann, ist dein Einfluss weiterzugeben. Aber wenn ich von dir nichts habe, habe ich auch nichts weiterzugeben. Und so von daher lassen wir uns davon prägen. Und es soll natürlich wieder anfangen, hoffentlich zu Hause. Wenn du den Einfluss nicht hattest, dann kannst du jetzt dieser Einfluss sein. Wir kommen gleich dazu. In Sprüche 1, Vers 8, wir haben schon häufiger von Salomo zitiert, da sagt er, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Nimm die Anleitung an, beherzige du sie. Höre auf die positiven Einflüsse. Warum? Wenn du Sprüche mit aufschlägst, den nächsten habe ich jetzt nicht an der Leinwand. Sprüche Kapitel 5, da gibt er uns die Begründung dafür. Er sagt es in Vers 12 und du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung in der Gemeinde. Sagte, Herr, ich sage das, damit du nicht eines Tages sagen musst, zu sagen, hätte ich doch bloß drauf gehört. Ich habe die Warnung ja bekommen, aber ich dachte, ich wüsste besser. Ich dachte, mir passiert schon nichts. Ich dachte, das würde mich nicht so beeinflussen. Ich dachte, ich stehe über diesen Dingen. Er sagte, nimm es an, dass du nicht sagen musst, der Rat war da, die Warnung waren da, aber ich hatte die ganze Zeit Kopfhörer auf. Und ich habe sie ignoriert. Und muss dann später sagen, hätte ich doch bloß, ich wünschte, ich könnte zurückgehen, ich wünschte, ich könnte ungeschehen machen. Und Gott sagt, nee, du kannst nicht ungeschehen machen, du kannst aber entscheiden, von vornherein darauf zu hören. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich bin aber bei dem, es ist schon passiert. Was jetzt? Zwei Dinge. Zum einen, wie ein Salomo, gib die Warnung weiter und sag, hey, ja, ich habe Fehlentscheidungen getroffen und ich kann nur bestätigen, was die Bibel sagt. Gehe nicht diesen Weg. Und Nummer zwei, wir können nicht ungeschehen machen, was in der Vergangenheit geschehen ist, aber wir können anders in die Zukunft gehen. Sagst du, naja, aber ich bin schon älter. Mag sein. Wir wissen nicht, wie viel Zeit jeder von uns noch hat. Aber wir können entscheiden und sagen, von jetzt ab will ich auf das, die Warnung, die mir vielleicht meine Eltern nicht gegeben haben, aber die mir Gottes Wort gibt. Ich will jetzt darauf hören. Ich will jetzt richtig darauf reagieren. Ich will jetzt so vorwärts gehen, wie Gottes Wort mir sagt. Und es wird positive Einflüsse haben. Ja, wenn du sagst, naja, ich habe da diesen Garten, der ist überwuchert, nicht euer Garten, der ist jetzt gesäubert. Das ist der Garten und der ist von Unkraut überwuchert und ich habe schon 15 Jahre lang nichts dran gemacht. Und ich kann jedes Jahr wieder stehen und sagen, boah, das wird immer schlimmer. Und das Unkraut wuchert und da wächst nichts Vernünftiges. Oder ich kann sagen, ich kann nicht 15 Jahre ungeschehen machen, aber ich kann jetzt das Unkraut ausreißen und ich kann jetzt was Gutes sehen. Das vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber in der Zukunft dort eine Ernte kommt, die nicht aus Brennnesseln besteht. Ich weiß, die sind auch zu irgendwas gut, irgendeinem Tee oder so, aber sagen wir mal, du hast die nicht absichtlich gesät und gepflanzt und wolltest davon welche groß ziehen. Sondern zu sagen, okay, ich kann jetzt einen Unterschied machen und ich beherzige diese Anweisung, die Gott uns hier gibt. Gott war dieser Anweisung so wichtig, dass er in, du kannst es nachlesen, ich lass dich jetzt nicht aufschlagen, 5. Mose 31, 12 und 13, da gibt er die Anweisung und sagt, pass auf, jedes siebte Jahr soll ganz Israel zusammenkommen und er erwähnt sogar explizit auch die Kinder, und du sollst dieses ganze Gesetz vorlesen. 1. Mose bis 5. Mose war das Gesetz. Ich möchte, dass alle da sind, dass alle das hören, damit ihr hört und danach handelt. Und damit auch die nächste Generation nicht sagen kann, ich habe das nicht gewusst. Ja? Und er gibt ihnen und er sagt, das sollt ihr befolgen, das ist wichtig für euch. Aber nicht nur die Bibel ist ein guter Einfluss, sondern auch Geschwister haben diesen Vorbildcharakter oder sollen den haben. In Philipper 3, Vers 17 heißt es, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Suche dir auch Vorbilder, wo du sagen kannst, da kann ich etwas von lernen. Das ist ein positives Beispiel. Die sind nicht vollkommen, aber die leben nach dem, was Gottes Wort uns sagt. Und darum ist die Teilnahme an der Gemeinde so wichtig. Nicht, weil da all die vollkommenen Leute sitzen, sondern wir bekommen dort zusätzliche Stärkung. Dort sind andere, die unvollkommen wie wir, aber danach bemüht sind, danach zu leben. Und ich habe enorme Stärkung bekommen, dadurch einfach in der Gemeinde zu sein. Und das hat diesen doppelten Effekt, zu sagen, auf der einen Seite, ich bekomme Stärkung, auf der anderen Seite werde ich in der gleichen Zeit nicht negativ beeinflusst. Und das war schon in meiner Jugend so und ich bin dankbar, dass wir es hier genauso handhaben. Es gibt einen guten Grund, warum wir Jugend und junge Erwachsene auf dem Freitagabend legen. Zum einen, die meisten haben ein bisschen mehr Zeit und müssen nicht am nächsten Tag früh raus. Zum anderen wissen wir, dass es Freitagabends auch andere Angebote gibt. Und das ist genau der Grund, warum wir es dahin legen, um zu sagen, wir wollen eine positive Alternative bieten. Nein, wir können keinen zwingen, dahin zu kommen. Aber wir können sagen, wenn du mit Geschwistern unter Gottes Wort kommst und ihr einander darüber unterhaltet, ihr euch gegenseitig ermutigt, ihr gerne auch Spiele spielt, Gemeinschaft habt, dann hilft und stärkt euch das, statt wenn ihr auf irgendwelchen Partys seid. Ich habe von einem Evangelisten, den ich persönlich kenne, ich habe war anwesend bei ihm, bei seinen Vorträgen und habe von ihm gehört, Er war auf einem Freizeitlager und hatte gepredigt. Und da waren ein paar Handwerker gewesen und die haben gesagt, hey, als du so in unserem Alter warst, ne, hast du nicht auch mal so richtig Party gemacht? Und er sagte, oh ja, war eine schöne Zeit. Und wisst ihr, was das Beste war? Wir haben am Freitag Party gemacht, wir haben Spiele gespielt, wir haben Sprite und Fanta getrunken, wir hatten unseren Spaß gehabt und wir hatten am Samstag immer noch am Spaß von dem, was wir am Freitag gemacht haben. Ja, sie hat natürlich ein ganz anderes Bild. Sie sagten, ja, wir haben Party gemacht und am Samstag hatten wir keine Ahnung mehr, was am Freitag war. Und er sagte, nee, es gibt eine positive Alternative. Und ich bin darin gefestigt und ich muss nicht mit Reue zurückschauen und sagen, hätte ich doch bloß nicht gemacht. Zu sagen, lasst uns alle Hilfe, die wir kriegen können, in Anspruch nehmen. Lasst uns aufeinander Acht haben, lasst uns uns treffen, lasst uns uns gegenseitig ermutigen. Indem ich auf der einen Seite mich fernhalte von Einflüssen, die mich negativ beeinflussen, auf der anderen Seite auch die Gemeinschaft suche, die mich positiv beeinflusst. Und ich möchte noch auf einen dritten Punkt zu sprechen kommen, nämlich sei ein positiver Einfluss. Jetzt unabhängig davon, was habe ich bekommen, was kommt in mich rein, was kommt aus mir raus? Jesus hat gesagt, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Wir werden nächste Woche noch mehr über unsere Worte hören. Aber jetzt erstmal dieser Einfluss. Es geht nicht nur darum, sich reinzuhalten, sondern auch einen Unterschied zu machen. Die christliche Botschaft besteht nicht nur in einem tu dies, lass das, sondern in lass Christus. Das heißt, Christus will uns nicht nur durch seine Lehre beeinflussen, er will uns durch seinen Tod ein neues Leben geben. In Johannes 3, das ist, wo Jesus mit Nikodemus redet, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe das absichtlich hier eingefügt, weil ich nicht möchte, dass du gehst und sagst, die Botschaft, die wir in der Gemeinde hören, ist, bleib weg davon und setze dich positiven Einflüssen aus. Das sollen wir machen, aber das rettet niemanden. Verändern kann uns nur Jesus Christus. Und das ist, was ich vorhin schon an der Leinwand hatte, zu sagen, Regeln retten nicht. Christus rettet. Aber Regeln helfen, uns vor Unfällen zu bewahren. Deswegen zu sagen, das Vertrauen ist allein auf Christus. Aber wenn ich mich von ihm habe erneuern lassen, dann auch zu sagen, okay, dann soll sich das auch in meinem Leben widerspiegeln. Und dieses neue Leben soll anders aussehen. Philipper Kapitel 2, da möchte ich einmal die Verse 14 bis 16 vorlesen. Der Anfang von Philipper 2 haben wir letzte Woche in unserer Bibellese gelesen, das ist, wie wir die Gesinnung Christi haben sollen. Ein bisschen später im Kapitel steht in Versen 14 bis 16, Philipper 2, 14 bis 16, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Ihr sollt inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, inmitten aller Gottlosigkeit, sollt ihr leuchten, weil es bei euch anders ist. Soll eure Heiligkeit hervorstrahlen, zu sagen, da ist etwas anders. Die sind verändert. Okay. Hier unten die Pegnitz ein bisschen weiter flussaufwärts, da steht eine Kläranlage. Und wenn der Wind ungünstig ist, wissen wir, dass da die Kläranlage ist. Und diese Kläranlage ist dazu da, das Wasser zu reinigen. Okay? Stell dir diese Kläranlage vor und du sagst, okay, hier kommt diese braune Brühe, wie wir am Anfang gesehen haben, die kommt da rein und am Ende kommt eine genauso braune Brühe wieder raus. Sagst du, ja, wozu ist die Kläranlage da? Die soll das doch säubern. Es soll doch eine Veränderung geben, wenn wir sagen, dieses Wasser ist aufgearbeitet. Das ist wieder Frischwasser. Vielleicht sogar Trinkwasser. Ja, da muss doch irgendwie ein Unterschied sein zu dem, was vorher ist. Wenn wir sagen, wir sind in Christus eine neue Kreatur, Altes ist vergangen, dann kann nicht die gleiche Brühe, die vorher da war, am Ende auch wieder rauskommen. Christus reinigt uns, er vergibt uns, ja, aber dann, das bedeutet doch, wenn ich gereinigt bin, dann soll das doch bei mir anders aussehen, als was es vorher war. Das erwartet Christus von uns. Heißt das, ich muss perfekt sein? Nein. Aber es heißt, ich brauche zur Not immer wieder Reinigung. Ja, dann gehe ich halt wieder in die Kläranlage und lasse mich neu reinigen. Die Bibel nennt das in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Dass wir es in Anspruch nehmen und sagen, hey, ich brauche dieses und ich brauche diese Veränderung und ich merke, wenn Dreck da ist, wenn in den Missouri irgendwas reinfällt, das kriegt kein Mensch mit, weil brauner als das geht eigentlich nicht mehr. Ja, da ist dieses schon drin. Aber man sieht es, wenn der Missouri in den Mississippi reinfließt. Sind wir rein und merken wir, wenn wir sagen, warte mal, was kommt da in mich rein? Ich will das nicht. Ich will rein sein. Es ist Urlaubszeit und manchmal gibt es dann ja diese tollen Bilder. Und wenn die Leute Bilder vom Strand posten und sagen, schau mal hier, dann sind das meistens bläuliche Gewässer. Möglichst kristallklar, wo man vielleicht sogar den Boden sehen kann. Das sind die Wässer, die uns angenehm sind, wo wir sagen, da will ich gerne hin. Keiner macht ein Bild, also vielleicht hast du irgendwo ein Urlaubsbild von jemand, der irgend so ein Tümpel da hat und so völlig grün-braunes Gewässer und sagt, schau mal, wo ich Urlaub mache. Und die meisten von uns sagen, nee, das finde ich nicht attraktiv. Gott findet das auch nicht attraktiv. Und auch nicht in unserem Leben. Wir sollen anders sein. Und das übrigens nicht erst ab 30 plus, wenn du vielleicht anfängst, langsam vernünftig zu werden. Ja, es gibt keine Altersbeschränkung dazu. Schau mal, 1. Timotheus 4, Vers 12, da heißt es, niemand verachte deine Jugend. Jugendlicher. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Okay. Wir wissen nicht genau, wie alt Timotheus zu dem Zeitpunkt war. Deren Verständnis von Jugend war vermutlich ein bisschen älter, als wir das heutzutage interpretieren. Aber er sagt, egal wie jung wir sind, sei ein Vorbild. Du kannst mit 13 ein Vorbild sein, du kannst mit 9 ein Vorbild sein, du kannst mit 95 ein Vorbild sein. Niemand verachte dein Alter, egal welches das ist. Vielmehr sei ein Vorbild, dass andere das sehen. Worin? Im Wort, wie wir reden. Wie gesagt, nächste Woche mehr dazu. Im Wandel, in unserer Umsetzung, in Liebe, in der Hingabe auch für den Nächsten, im Glauben, im Vertrauen auf Gott, in Keuschheit, im Umgang auch mit dem anderen Geschlecht. Lebe so, dass du ein positiver Einfluss für andere bist. Dass andere sehen können, so kann ich das ausleben. Und wir haben welche. Und wir haben Beispiele auch in der Schrift, auch in der heutigen Zeit, aber gerade auch dort mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Zum Beispiel Daniel. Selbst die Kinder kennen Großteil seiner Geschichten, Daniel in der Löwengrube und so weiter. Und dann zu sagen, ja, aber er war fortgerissen von seinen Eltern, mit jünger als Teenager oder Anfang Teenage-Alter vielleicht, fortgerissen von seinen Eltern, in einer gottlosen Gesellschaft, ausgebildet in Babylon von den Gelehrten, die alle Götzendiener waren. Und er sagte, ich werde mich nicht verunreinigen mit dem Fleisch, was ihr mir zu essen gibt. Er hatte diese innere Überzeugung. Wie kam das? Die Eltern haben in der Zeit, die sie zu Hause hatten, das ihm weitergegeben und er konnte in dieser Gesellschaft, wo er Gefangener war, konnte er einen Unterschied machen, sodass wir bis heute davon lesen und Gott ein Buch durch ihn inspiriert hat. Wir können anders leben. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und wir brauchen diesen Einfluss, so viel Einfluss, wie es geht. Von seinem Wort und von Geschwistern, die dieses Wort hochhalten. Du musst kein Opfer deiner Umstände sein, aber du musst ihrem Einfluss widerstehen. Erinnerst du dich an das Ende der Bergpredigt? Da benutzt Jesus ein Gleichnis und sagt, da ist dieser törichte Mann, der baut auf Sand. Und dann kommen die Stürme und kommt die Flut und hauen gegen das Haus, schlagen gegen das Haus und das Haus bricht zusammen. Und da ist der kluge Baumeister, der Weise, der Gottes Wort hört und tut. Und der ist wie einer, der auf Felsen baut. Da kommen die gleichen Stürme, da kommt die gleiche Flut, aber sie können diesem Haus nichts anhaben. Wir können die Einflüsse nicht unbedingt beeinflussen. Wir können auch sie nicht komplett ausschließen. Das hat selbst Jesus nicht gelehrt. Aber sagt, du kannst ein Fundament haben. Aber dieses Fundament besteht nur, wenn du Gottes Wort hörst und tust. Es ist ein Teil davon, dass du heute Morgen hier sitzt und das hörst. Aber es wird nur zum Fundament, wenn du nach Hause gehst und danach lebst. Rehabeam, das ist der Sohn von Salomo, der hat gehört und hat nicht getan. Und sein Königtum hatte keinen Bestand. Und so dürfen wir uns entschließen zu sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich wirklich vorsichtig bin mit den Einflüssen, die auf mich einziehen. Einige kann ich nicht vermeiden. Ich muss zur Schule, ich muss zur Arbeit, ich muss aus dem Haus raus, ich muss gewisse Kontakte haben. Aber ich kann kontrollieren, zu welchem Ausmaß mich das prägt. Und als Gegenmittel brauche ich genug Stärkung, genug Gemeinschaft, genug Erbauung. Und selbst wenn ich nicht immer vor Ort dabei sein kann, ich kann anrufen, ich kann schreiben, ich kann eine Nachricht hinterlassen, ich kann so erbauen. Und dann zu sagen, okay, man kann häufig da sitzen und sich beschweren, die anderen machen aber nicht genug. Oder ich kann sagen, die haben bestimmt auch ihre Gründe, ich kenne nicht alle, aber lass mich diese Person sein, lass mich diese Esther sein, lass mich dieser Daniel sein, lass mich in dieser Gesellschaft, in dieser verdorbenen Gesellschaft leuchten als ein Licht in dieser Zeit. Noch jemand, der es ganz gut geschafft hat und es zeigt uns wie, damit möchte ich enden. Esra, in Esra 7, Vers 10 heißt es, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Können wir uns entschließen, wie ein Esra, das Herz darauf zu richten, das Gesetz des Herrn zu erforschen, Gottes Wort zu erforschen. Gott, was sagst du? Und mein Herz darauf zu richten, nicht nur intellektuell das zu verstehen, sondern danach zu leben und dann das Recht des Herrn zu lehren, das weiterzugeben. Das muss nicht eine formelle Position sein. Das kann gegenüber den Kindern, gegenüber den Eltern, gegenüber den Nachbarn, gegenüber den Freunden sein. Zu sagen, hey, lass mich dir erzählen, warum ich diesen Freitag nicht mitkomme. Lass mich erklären, was mich dazu gebracht hat, aufzuhören mit Punkt, Punkt, Punkt. Ist dein Herz darauf gerichtet, das Wort des Herrn zu erforschen, danach zu tun, und das, was du gelernt hast, auch anderen weiterzugeben. Dann kann Gott uns gebrauchen. Wenn du sagst, boah, ich bin so weit weg davon. Ich sehe nur das Unkraut. Wir helfen dir gerne beim Jäten. Ja, fang heute an, mach diesen Beschluss. Setz dein Herz darauf zu sagen, hey, ich will nicht dieses ganze Unkraut in meinem Leben. Ich will nicht eines Tages sagen müssen, ach, hätte ich doch gehört. Entscheide dich heute anzufangen. Wenn du noch nie Jesus Christus als deinen Heiland angenommen hast, mach das heute. Fange an. Wenn du sagst, das habe ich, aber ich habe das andere so sehr vernachlässigt, entscheide dich heute. Entscheide dich, welche Einflüsse du zulässt und entscheide dich, ein Esra-Einfluss zu sein. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Herr, du möchtest uns formen und verändern. Du möchtest uns gebrauchen. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, darauf zu achten, was wir in unser Leben zulassen und auch was aus unserem Leben herauskommt. Herr, dass wir ein Licht sein können, in dem wir von deiner Heiligkeit geprägt werden. Ja, das kannst nur du in uns bewirken. Wir sind es nicht von Natur aus, wir sind es nicht von uns aus. Aber du heiligst und du reinigst. Und Herr, ich bete, dass unabhängig davon, wie es bisher war, dass wir von hier gehen mit dem Entschluss, Herr, ja, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, ich will dir folgen, ich will leuchten, ich will mich von dir prägen lassen. Und wenn jemand dich noch nicht kennt, Herr, ich will heute mit dir anfangen. Danke, dass es Gnadenzeit ist. Danke, dass du immer wieder zur Umkehr einlädst und dass du auch heute diese Möglichkeit dazu gibst. Herr, gebrauche du uns, forme du uns. Lass uns nicht aufgeben, lass uns nicht an dem Ausmaß des Unkrautes verzweifeln, sondern lass uns aufblicken zu dir und mit einem Griff an der Wurzel anfangen. Und du gibst die Kraft, Stück für Stück. Du gibst die Unterstützung mit deinem Geist durch die Geschwister, Herr, dass du einen Unterschied machst in unserem Leben und dass unser Leben einen Unterschied für jemand anders machen kann. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.